Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind wieder am Start.
Vorpass!
Wow. Coming in your ears. Genau, Big G, am Wochenende warst du vor dem Fernseher Samstag, Sonntag, Freitag nonstop und hast einfach nonstop Rugby geschaut, oder?
Freitag nonstop vom Fernseher, Sonntag nonstop vom Fernseher, Samstagvormittag und Nachmittag habe ich beim Squash verbracht. Ich bin ja nicht nur exzellenter Rugby-Spieler, sondern was viele nicht wissen, Ultra Endurance Cyclist und dann natürlich noch erfahrener Squash-Spieler, ne? Also Landesliga Hessen, da bin ich durchgefegt damals, ne? Wie ein Wirbelsturm. Also ein richtig großer Wirbelsturm, sag ich mal. Also ich habe Samstag Squash gespielt, aber trotzdem noch nebenbei geschaut, natürlich.
Ja, what a weekend. Erinnert mich ein bisschen an diesen Film Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Der Dude hat so einen Realitätsverlust und denkt, dass er quasi der Polizist. Also weiß ich nicht, ob das.
Also ich erinnere dich an Leonardo DiCaprio. Auch das höre ich sehr oft, weil ich ja eigentlich halber Italiener, halber Grieche bin. Zumindest denke ich das von mir selber auch so. Und ja, genau. Ich habe dann, wie gesagt, die meiste Zeit Samstag oder einige Zeit mit Squash-Spielen verbracht, aber auch noch viel nebenbei geguckt und habe auch getippt, habe auch Fantasy-Rugby gespielt. Da habe ich auch richtig abgekackt, alle meine Spieler im einstelligen Bereich. Ich habe auf viele Toulouse-Spieler gesetzt, naja. Und auch auf Northampton und auch auf einen Northampton-Gewinn.
Dann warst du am Wochenende ein richtiger Toulouser.
Oh, Toulouser, ja, okay. Shots fired. Womit fangen wir an? Du wirst auch geschaut haben.
Wir können ja grundsätzlich, vieles so durcheinander geschaut. Versucht immer so auch so, wo ich unterwegs war, in der Bahn so ein bisschen zu schauen. Isotte, falls ihr das nicht wusstet, nach Amsterdam. Also vielleicht können wir damit ein Verfahren. Ich meine, hier liegt Schnee. Ich glaube, so überall in Europa gab es Sturm und so. Und länger habe ich das Ganze gebucht. Du hattest gesagt, das passt für dich nicht. Wollte ich mit einem Freund Samstag früh um 8 mit der Bahn. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Berlin und Amsterdam. 5,5 Stunden oder 5,75 Stunden.
Was echt geht.
Ich habe echt schon lange gebucht und erster Klasse war irgendwie super günstig. Hin und zurück für 100 Euro. Hotel für 150 Euro, also 300 für uns beide. Und dann Spieltickets waren, glaube ich mal, 17, 18 Euro oder so. Ausverkaufsstadion, 5000 Leute, habe ich schon gefreut. Anfang der Woche dachte ich mal, wird schon kalt sein. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel ausfällt, weil Anfang letzte Woche war es halt so, dass der Flughafen in Amsterdam relativ unter Druck war. Und dann habe ich gedacht, kann sein, dass die Mannschaften nicht hinkommen. Und die Plätze hier in Berlin und so drumherum, ist vieles gesperrt. Da habe ich gedacht, naja, auch so bei plus ein paar Grad, auch ohne Schnee, ist es einfach schwierige Verhältnisse. Und es ist ja kein professionelles Stadion mit irgendwie so Under-Turf-Heating oder sowas. Auf jeden Fall war aber bis die ganze Woche stand alles Schnee, feuerfrei, alles gut. Dieses Sturmtief war ja prognostiziert für Freitag hier in Berlin richtig krass, kam halt gar nicht, kam so nur in dem Sinne westlich bis oder ostlich bis Hannover, aber alles von Hannover bis Amsterdam natürlich dann quasi gesperrt, hieß relativ absehbar, dass es halt dann nicht fahren wurden. Freitagabend war es dann von der Bahn, also Freitag den ganzen Tag war die Strecke quasi gesperrt und dann war es halt so, dass ich auch Freitagabend gesagt habe, okay, Samstag wird auch nichts fahren, bis auf Sonntag dann. Dann war es halt klar, okay, können wir halt nicht hin, super schade. Spiel wurde dann auch gesagt, dass es verlegt sollte, 80 Kilometer südlich von Amsterdam in irgendein Amateur-Mini-
oder so.
Genau, so ein bisschen Park, wo die halt irgendwie
Arsch
so
der Welt.
Rugby-Goals auftun sollten, was ich auch Frage gestellt habe. Letzten Ende, lange Rede, gar keinen Sinn. Stunde vor Ankick, Schiedsrichter gesagt, Platz ist unbespielbar. Wow, what a surprise. Und jetzt am Ende kommt halt raus, dass weil so die Heimmannschaft keinen Platz stellen könnten, da verlieren die Spiele 0 zu 28. Also gewinnt Ulster mit 5 Matchpoints. Super schade, also grundsätzlich schade für das Wochenende. Stefan, mein Freund, ich hatte uns schon drauf gefreut. Irgendwie doof, aber es gibt halt Leute, die es schlechter geht, die quasi Flüge nicht bekommen haben oder doch bekommen haben und nicht wegkommen oder Leuten, die irgendwie gestrandet sind mit der Bahn und so weiter und so fort. Deshalb war es die richtige Entscheidung, sowieso einfach dann zurückzutreten von dem gesamten Hotelkosten, haben wir leider verloren, aber so ist es halt manchmal.
Schade, ja,
Ja.
wirklich, wie du sagst, bitter. Als du mir geschrieben hattest, schon vor Monaten, und dachte mir, geil, da bin ich eigentlich auch heiß drauf. Wir hatten da schon mal in der letzten Saison drüber gesprochen. Ich glaube, wir waren beide recht überrascht, dass die Cheetahs in Amsterdam based sind. Es war wohl eine Anforderung von der Champions Cup GmbH, wer auch immer dahinter steht. Ich glaube, theoretisch, ich weiß nicht, ob die Cheetahs dann wirklich dadurch viel Geld sparen, weil einerseits spart man sich all die Flüge, andererseits muss man auch die Spieler irgendwie die gesamte Saison unterbringen. Naja, die Cheetahs original aus Bloemfontein, traditionell, oder es war immer das, die haben auch kurz Super Rugby gespielt, glaube ich. Da waren sie immer
Ja,
das
die haben so ein bisschen.
schwächste fünfte oder sechste Team oder so, aber auch nur ein,
Genau
zwei
die.
Jahre mal in, mal out. Aber ich war eigentlich auch heiß, aber am 10. Januar wusste ich, dass da ein Squash-Turnier hier in München ist. Und es war auch noch die RWA-Sitzung eigentlich in Hannover angesetzt, also Rugby-Bundesliga-Ausschuss, die aber dann remote abgehalten wurde. Deswegen konnte ich da leider auch nicht zu sagen. Aber es ist in Kontinentaleuropa wahrscheinlich für dich sehr schnell zu erreichen, wie du sagst, und günstig. Wäre samstags nach Amsterdam hin und zurück und am Montag zurück, oder? Ja, schade. Ist so ein bisschen die
Genau,
Schuld,
aber.
die bevor wir, ich weiß nicht, haben die Cheaters selber Schuld daran, dass sie sich keinen Alternativplatz gesucht haben?
Ja, so an sich liegt da, also so legt es die Spielkommission sozusagen hin, dass sie einen Ausweichplatz gestellt haben, aber dann, dass das auch nicht bespielbar war. Also an sich ist es halt so geregelt, dass die Heimmannschaft dafür sorgen müssen, dass es irgendwie zu einem Spiel kommt. Ich glaube, es ist halt schwierig, weil es halt in dem genauen Fall, ich meine, die kontrollieren nicht niederländische Rugby, die können halt nur damit umgehen, mit dem, was sie haben. Und ich meine, den Platz mit 5000 Leute Kapazität ist das Größte, was sie halt haben, sonst alles andere. Also ich meine, stell dir mal vor, es wäre wie, als ob in Deutschland jemand sagt, okay, wir spielen ein Spiel, wo wäre es dann? Also natürlich in Heidelberg, also wenn wir Rugbyplätze angehen würden. Und dann würde jemand sagen, okay, das ganz Heidelberg ist halt gesperrt, was können wir halt machen? Dann verlegen wir es woanders in dem Sinne und dann next best Frankfurt oder whatever und dann wäre es halt, naja, der ist auch dann sie gesperrt. Also die Verhältnisse geben es einfach nicht zu. Also war ein paar von den Spielern hatten berichtet, dass es quasi durch den Bodenfrost einfach extrem hart der Platz war, dass es halt auch geräumt war und so in dem Sinne, aber dass es einfach nicht die Verhältnisse kurzzeitig stand hat, dass die vielleicht das am Montag, also heute, spielen würden. Aber dann hatten die gestern Abend dann gesagt, okay, Heimmannschaft verliert, bla. Also, ja, es hat Shit. Aber zurück zu den anderen Spielen, was da stattgefunden ist. Vielleicht einfach, bevor wir halt so in den einzelnen Spielen reingehen, ich muss halt so ein bisschen Rundumschlag sagen,
Oh, ich weiß, was
dass
kommt.
dies.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß.
Okay.
Ne,
Okay,
sag,
dieses
sag.
Format von Champions Cup
Ah, okay.
grundsätzlich einfach jetzt irgendwie die Früchte trägt und manchmal ist es gut, manchmal nicht. Wenn wir zurückblicken vor ein paar Jahren, war vielleicht das Gesamtpaket nicht so geil, aber die Paarung waren geil, die Spiele waren geil, die Mannschaften, die dabei waren, haben das in dem Sinne ernst genommen. Und jetzt, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, diesen undurchschaubar, unübersichtlichen Format, sehen wir, dass manche Teams, keine Ahnung, das, also ohne zu Dollars aus die Wunde zu drucken, gar nicht ernst nehmen. Und manche Teams nehmen es halt ernst und manche schicken halt, keine Ahnung, B-Mannschaft oder keine Ahnung, oder suchen halt den Spielen halt aus, wo die halt zocken und wo nicht. Und deshalb sehen die Ergebnisse so komisch und deutlich auseinander. Und ich finde, hat das dadurch verkauft das gesamte, also oder verlieren wir durch das gesamte Produkt irgendwie was? Was wäre so ein Beispiel? Also Leicester Tigers gegen Bayern. Weiß nicht, ob du das Spiel geguckt hast, war keine Ahnung, irgendwie Bayern nicht
Nicht
so ganz
großartig.
dabei. Nee, und irgendwie hatten die nicht so ein Rieseninteresse dabei, hat man es schon ein bisschen gesehen. Harlequins auch ähnlich, dann gegen Stormers zum Beispiel. Northampton Saints sieht so aus, als ob es so deutlich auseinanderging, aber ich glaube nicht, dass Northampton mit einer schwachen Mannschaft auch getreten ist. Aber so grundsätzlich, bevor wir in den einzelnen Spielen gehen, würde ich nur sagen, dass ich. Es ist kein bahnbrechender News oder unglaublichen Hot Take hier. Aber das Format ist einfach schief. Das ist schon seit einigen Jahren so. Und es ist halt so ein bisschen, wir werden halt ein Spiel sehen wie Leinster La Rochelle, wo wir sagen, wow, Top-Spiel. Zwei Mannschaften, die bissig waren. Okay, manche Phasen waren jetzt schon schlampig von Spielarten, aber Top-Spiel, da haben wir gesehen, bis zum bitteren Ende wurden beide Mannschaften ein Poolspiel, Gruppenspiel halt gewinnen. Und dann siehst du halt andere Spiele, wo sag ich mal, eine Mannschaft sagt, okay, wir können quasi die zweite Mannschaft hinschicken, weil manche Leute Spielerfahrung sammeln und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Produkt, was wir als Fans sehen wollen. Und auch wenn meine Mannschaft hoch gewinnt gegen die schwache Mannschaft, ist es nicht das Produkt, was wir jetzt sehen wollen. Und das ist auch keine Vorbereitung für Six Nations. Also das ist nicht von dem Level von Clubmannschaften, European und dann Six Nations, sondern das ist halt irgendwie so, ja, einfach passt einfach von vorne bis hinten halt nicht meiner Meinung nach. Und letztes Jahr haben wir es gesehen auch mit, wir waren ja bei ein paar Spiele oder wir haben so ein paar Spiele gesehen, wo es einfach also sehr deutlich war, manche Leute haben Bock und manche Mannschaften hatten gar keinen Bock. Das finde ich super schade.
Es sind zu viele Teams, es sind zu viele Spiele. Es passiert das, was wahrscheinlich überall passiert, wie im Fußball. Auf einmal sind bei der WM 50 Teams dabei. Ich meine, es gibt nur irgendwie 200 Länder auf der Welt. Okay, es gibt wahrscheinlich mehr FIFA-Länder. Aber dann qualifiziert sich auch ein Viertel der Welt schon für eine Fußball-WM. Und hier sind 24 Mannschaften dabei. In den ersten drei Pools sind die drei Letztplatz sind in allen drei Pools die letztplatzierten Franzosen. Sogar zweimal mit 0 Punkten, Clermont und Bayonne. Und im Pool 4, selbst der, ich weiß nicht, wo Pau gerade steht, immer noch Zweiter oder Dritter in Top 14, die sind Vierter in ihrem Pool 4 mit 5 Punkten. Ne? Also die haben auch gerade mal ein Spiel gewonnen und zwei verloren. Und ja, ich glaube, waren es nicht damals weniger Teams auch? Es waren noch weniger als 24 Teams und man ist dann direkt ins Es ist das
Na,
Achtel- oder das
das Ding, was
Viertelfinale,
halt,
ja.
ja, das Ding, was der Verkaufspunkt damals war, also zumindest wo es in den besten Zeiten war, es hat nicht irgendwie so hier Opa erzählt vom Krieg, sondern ist nicht so lange her. Man hatte dieses Home and Away Fixture und es normalerweise war das halt so, dass du quasi mit also mit vier Teams hattest du dann das erste Spiel und das zweite Spiel und das dritte Spiel und dann hattest du dieses Return Game. Also dann war quasi Woche 3, also ein sehr geiles Beispiel, weiß nicht genau wann, das war, glaube ich, mal Leinster gegen Clermont. War das Leinster gegen Clermont in Dublin und dann das umgedrehte Spiel und das war genau umgedreht, also Heimmannschaft beide Mal gewonnen und so irgendwie. Und das war einfach geil, weil man hatte irgendwie so eine Packung offen und dann hatte man so gesagt, diese Wunde war halt gleich nächste Woche sehen wir uns wieder, dieses gleiche Revanche. Und das war einfach so ein mega guter Verkaufspunkt fürs Gesamte. Und in diesem neuen Format geht das halt weg, weil. Also A, keiner versteht diesen Pools, also wie die halt so aufgestellt sind mit sechs Mannschaften und keine Ahnung, wie die nur, du kannst nicht aus deiner eigenen Liga jemanden sehen, außer ach, dies, das und keiner blickt halt durch das und keiner blickt halt durch, wie die so ein bisschen so sich überkreuzen und so weiter und so fort. Und damals war es, also zum einen, viel einfacheres Format, aber diesen Home and Away Game nebeneinander, so um, also auch um diese Jahreszeit und so weiter und so fort, war einfach, wo die Leute gesagt haben, wir haben so dieses Spiel, wir sehen uns nächste Woche nochmal und wir wissen, wir sind gleich warm gelaufen aus diesem Level. Und hier ist es halt so, und wir werden das halt jetzt erleben, dass manche Mannschaften wissen, okay, wir kommen hier gar nicht weiter. Und klar, wir sehen uns nächste Woche irgendeine Mannschaft, aber wir werden das gar nicht ernst nehmen. Also wir werden mit, also manche Mannschaften werden halt nicht mal mit einer zweiten Mannschaft, sondern mit den U20 Leute halt so auftreten. Und das ist ein Problem, was wir schon seit einigen Jahren gesehen haben, aber indem wir nicht so ganz die Aufstellung oder dieses Macht, wer quasi die Macht hat durch die französischen Teams und die englischen Teams und Fernsehrechte und das gesamte Drumherum, ist es halt, die Leute, die die Entscheidung treffen, sind nicht wir als Fans. Also wir können nur voten, sagen, wir gehen und gucken diese Spiele, whatever, mit Tickets, aber wir können halt nicht sagen, hey, wir finden das Format scheiße oder wir wünschen uns gerne das, weil das bedeutet ja eh nicht. Und das ist irgendwie das Doofe und das ist irgendwie
Ja,
nur
aber
schade,
es
dass wir,
ist,
ja.
ja, stimme ich vollkommen zu, leider. Ne? Mache ich auch wieder ungern, aber es ist super Rugby. Am Ende hatte zeitweise 18 Teams, glaube ich, und es gab ein, zwei bizarre Saisons, in denen Pools gebildet wurden, Südafrika, und man hat gar nicht verstanden. Es gab komische Überkreuzspiele und Überkreuzvergleiche, und selbst Die-Hard-Fans haben nicht wirklich verstanden, wie diese Pools aufgebaut sind. Und dieselbe, weiß nicht, ob das hier gerade genauso passiert, wohingegen Super Rugby war, glaube ich, sehr weit. Also das haben alle früher geguckt, die Leute haben gesagt, früher sind sie dafür aufgestanden und haben die Spiele nach früh gesehen, und jetzt ist es so, ja, ich weiß nicht, ob Champions Cup da wirklich das. Das werden natürlich einige sagen, wahrscheinlich Saracens und Toulouse-Fans, ähnliche, die werden sagen, das hat dasselbe Flair wie auch Super Rugby. Das glaube ich nicht ganz. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, wann da das nächste Mal wieder ausgelost wird. Man will ja auch nicht wiederum alle paar Jahre, alle 2 Jahre das Format wechseln. Aber wie du sagst, mit dem Hin- und Rückspiel macht das halt schon irgendwie Sinn. Und man weiß es irgendwie, also es muss weniger Teams geben, weil halt einige können nicht die Ressourcen aufbringen, weil, wie gesagt, es gibt mehr Spiele, um mehr Revenue zu erzielen, sowohl was im Stadion eingenommen werden soll, als auch durch die Fernsehrechte, obwohl in Wales kein Mensch ins Stadion geht, wie ich am Wochenende gesehen habe, mal wieder. Aber die Teams haben dafür auch nicht die Spieler. Also ich glaube, selbst wenn einige Leute das ernst nehmen wollen würden, wo sollen die Qualität der Spieler hernehmen? Also die Quantität und die Qualität der Spieler. Du kannst natürlich irgendwelche 18-jährigen Academy-Spieler aus Wales irgendwie nach Frankreich schicken. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, ja, zurück zu 16, zurück zu 16 Mannschaften und Hin- und Rückspiele. Ganz einfach. Okay, aber
Wir
jetzt
werden halt,
all
wir
diese
werden.
Negativität, Donald.
Nee, klar, also genau, dann kommen wir. Das war halt so das grundsätzliche Setting. Also, das ist der Grund, warum ich da so ein bisschen das hervorheben wollte als Punkt am Anfang. Das ist nicht diese Negativität, sondern grundsätzlich irgendwie, wie leicht es ist, irgendwie ein sehr cooles Produkt doch mal ein bisschen aus der Hand zu geben. Und ich habe einfach so ein bisschen Angst, dass es gibt halt Leuten, die groß werden und sehen dieses Produkt und sagen, ja, es ist okay. Und das ist irgendwie, was mich traurig macht, weil ich bin halt quasi mit Rugby groß geworden, wo dieses Champions Cup wirklich was bedeutet hat. Das war so die
Du bist auch
Best of
schon
the
älter.
Best. Genau, ich bin schon älter, aber es ist auch so ein bisschen wie, glaube ich mal, andere Leute im Vergleich zu Fußball sagen, wo nach hier Champions League und so, damals war es wirklich nur die Champions und dann war es quasi auch die Zweitplatzierte und Drittplatzierte und Geld und bla. Und das ist es halt nicht, das ist halt nicht irgendwie, dass es so verwässert wird. Also, das ist halt nicht mein Kritikpunkt. Es hat das, also teilweise das ist das der Punkt, aber der Struktur ist einfach nicht leicht für ein Sportart, was nicht super zugänglich ist. Es hat so irgendwie so ein Nisch, Nisch, Nisch. Also, das ist das Ding. Ich glaube, wir müssen halt diese Nischprodukt irgendwie ein bisschen zugänglicher machen und dann diese Paarung halt einfach ein bisschen zugänglicher machen, dass wir uns freuen würden zu sagen von, keine Ahnung, nächstes Wochenende zum Beispiel, du bist ein Fan, Bayern, bevor wir halt zu den Spielen kommen, kommen wir halt gleich dazu natürlich, aber Bayern Leinster nächstes Wochenende, da würden wir halt sagen, puh, könnte geil sein, aber Bayern ist schon forget about it. Also die werden, also keine Ahnung, was mit einer Mannschaft, die werden halt nicht mit einer Top-Mannschaft auslaufen. Leinster wahrscheinlich sowieso. Aber das wäre ein Spiel, wo wir sagen können, oh, das wäre ein toller Ausflug, aber das wird extrem one-sided sein. Und da ist halt so, wo wir sagen würden, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob die Bayern-Fans dann sagen würden, boah, ich gehe dahin, um die Espoirs also zu sehen oder sowas. Das ist halt schwierig und das ist halt irgendwie, wenn wir auf Rugby im Gesamtkontext schauen, vielleicht irgendwie so, wie leicht es ist, so ein gutes Produkt irgendwie doch aus der Hand zu geben. Und du hast Super Rugby erwähnt. Es interessiert mich halt gar nicht. Wir waren vor einigen Jahren, waren wir schon dabei, Super Rugby auch zu gucken. Jetzt kann ich dir halt gar nicht sagen, wer da spielt, was da stattfindet. Die letzten Jahren ist einfach so irrelevant geworden. Das finde ich schade, weil dieses Champions Cup ist irgendwas, wo ich denke, wo ich. Also nicht nur neu in Berlin war, wo es, ich bin so, die haben mir Mühe gegeben, um zum Irish Pub zu gehen. Das war nicht so in jeder, ne, Streams und so. Man musste in die Irish Pubs gehen, man musste quasi so ein bisschen Aufwand betreiben, um das zu sehen, aber es hat sich gelohnt. Jetzt, wenn ich halt keine Ahnung sehen würde, okay, Bayern Leinster, okay, das, da wird es halt nicht, das wird sich nicht lohnen, in der Kneipe das zu gucken. Und das finde ich schade, weil es gibt halt Leute, die nicht so alt sind wie wir. Die wir mit Rugby groß werden. Und wir kritisieren immer, dass nicht genug Leute Rugby in Deutschland gucken. Aber wer soll das halt groß gucken? Also,
Wer soll
es
es
ist so ein bisschen
verstehen?
Lot, es ist so ein bisschen so eine Lotterie. Und das finde ich super schade, weil eigentlich das ist das beste Club-Wettbewerb, was wir halt bieten können. Und das ist so weit entfernt von der Qualität, was wir dann hoffentlich bei der Six Nations erwarten werden. Aber
Ich wollte es gerade sagen,
genug dazu.
das Gap
Ja.
zwischen Nationalmannschaft und gerade den Top 10, Top 12, rechnen wir mal bei Wales mit dazu, und dann den, also dann den Clubmannschaften. Ich muss leider wieder Fußball heranziehen. Ne? Du guckst halt Champions League, und da ist jetzt, oder also Fußball, Champions League habe ich damals auch geguckt. Ne? Und da hat man Top-Spiele gesehen, auch schon in den Gruppenspielen und auch schon in den ersten K.O.-Games und so. Ne? Und hier, wie gesagt, ich schalte hier mit, wir können da gleich im Detail darauf eingehen, Samstagabend. War Scarlett gegen Po mit meiner Freundin. Wir haben Beamer jetzt endlich mal besorgt. Schalten halt ein.
Nice.
60. Minute, es war noch recht knapp sogar. 35, 33, was auch immer. Und das Erste, was sie sagt, ist halt, da ist ja gar kein Mensch im Stadion. Wo sind denn da die Leute? Und das Zweite, was sie sagt, nach 5 Minuten gucken, und es war gar nicht so schlecht, das Spiel, sie meinte, ah, das Spiel ist echt nicht gut, oder? Und sie hat halt wenige Spiele bei der WM gesehen, Six Nations, dies und das, und wie soll man das an Normalos verkaufen, wenn halt leider die Quali dann doch so schnell runtergeht von diesem Produkt Champions Cup? Und ich sag so, ah, das ist die Premier Competition in Europa, ne? Das
Ja,
ist halt,
genau. Ja.
ne? Und du denkst so, oh, wo sind die Zuschauer und Zuschauerinnen? Gut.
Dann lass uns zum Positiven dann doch
Puh.
wiederkommen und hervorheben. Also das hattest du jetzt, glaube ich, mal Live geschaut. Wahrscheinlich, also für mich das beste Spiel vom Wochenende, Leinster La Rochelle. 25, 24 gewinnt Leinster mit dem letzten Kick, 81. 82 Minute Straftritt von Harry Byrne gesetzt und getroffen. Tolles Spiel. Leinster führte hart, ganz deutlich am Anfang, hat irgendwie doch La Rochelle wieder rankommen lassen und am Ende war es halt irgendwie so 50-50, wer hat quasi das Spiel gewinnt. Ich glaube, am Ende wird O'Gara, Trainer von unserer Freunde von La Rochelle mit Robert Moore, traurig sein, dass sie doch irgendwie so ein bisschen naiv ein, zwei Straftritte am Ende weggegeben haben, beziehungsweise Knock-on und Straftritt und solche Sachen. Aber mega geiles Spiel. Ja, wie hast du hast jetzt im Real Life geguckt, du hast nicht live geguckt, oder?
Ja, genau. Aber es war wahrscheinlich eins der besten oder wenn nicht sogar das beste Spiel am Wochenende. Mehr als zweistellige Entries in die 22. Dafür wurden gar nicht dann doch so viele Punkte erzielt. Das Hin und Her war halt gut. Und Ninia Schwili macht halt genau das, wofür er auf dem linken Flügel, glaube ich, eingestellt wurde. Ja, ich denke, La Rochelle, ein paar Leute sind über ihren Zenit, denke ich, und sind nicht mehr so fit und nicht mehr so schnell. Also das Gesamtkonzept, weiß ich nicht, sind so meine Eindrücke, meine Wahrnehmung von dem Spiel.
Ja, ich glaube, O'Gara versucht so ein bisschen so ein Rebuild zu machen. Du hast recht, ein paar Leute sind ein bisschen, aber ich meine, wir hatten Borja mit, keine Ahnung, 36, 37 Spiele des Tages. Unfassbar geiles Spiel gehabt. Le Garek ist, glaube ich, 23. In jedem anderen Land wäre er auf jeden Fall gesetzt auf 9. In Frankreich wird es schwieriger vielleicht. Ich glaube einfach so, dass La Rochelle, also das O'Gara liebt quasi Champions Cup, weil, ne, also er groß geworden in Munster und sehr oft verloren und sehr oft dann wieder gewonnen im Finale. Und versteht quasi das ganze Ding, legt hat Wert drauf, hat auch auf jeden Fall diesen Biss gegen Leinster auf jeden Fall auch. Ich glaube, ein paar Leute sind vielleicht eher so am Ende der Laufbahn, aber ein paar Leute sind am Anfang und ich glaube, also ich glaube, das ist auch hier wieder kein unglaublichen Hot Take, aber der Nummer 12 von La Rochelle, Dauni Vuku, wer das gut ausgesprochen ist, weiß ich nicht, aber der ist eigentlich Fijianer, aber wird quasi dann für Frankreich halt spielen. Ich
Drei Line
glaube,
Breaks.
ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass er ordentlich viele Caps sammeln wird für Frankreich, wenn er so weitermacht. Also unfassbar schnell, unfassbar geile Spielverständnis grundsätzlich. Paar Mal, wo man gesagt hätte, so irgendwie so lauft er nicht zurück oder ist irgendwie so ein bisschen gibt halt auf so schnell, aber extrem gefährlich. Und ja, glaube, das wird halt jemand für die Zukunft oder für die nähere Zukunft auf jeden Fall. Legarek haben wir schon erwähnt. Jegu war super gut wieder. Ja, das sind halt Leute, die wir, glaube ich, entweder bald oder sehr bald in der Nationalmannschaft sehen werden. Vielleicht nicht ganz für die Six Nations, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Klar, haben die dann ein paar andere Leute, wo wir sagen müssen, ja, vielleicht müssen die da ein bisschen so einen Austausch stattfinden lassen. Aber ja,
Wie
richtig krass gute Leute.
alt ist Dylan Leeds? Hat er nicht vor 100 Jahren für die Springboks gespielt? Oder kommt mir das nur
Ja,
so
so hat
vor?
es. Ich glaube, er ist einfach 31 oder 33
Oh,
oder so. Also, er ist
okay.
halt
Das
nicht
macht
so
die Frisur,
krass
denke
alt.
ich.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Warum ist das ausschlaggebend für dich?
Nee. Ich wundere mich nur, der ist schon sehr lange dabei. Ich habe das Gefühl, der ist schon ewig dabei oder so, aber wahrscheinlich kommt mir das auch nur so vor. Was sagst du zu deinem Freund Rico Ioane? Gut in Leinster angekommen. Ah, ich glaube, sein Block von dem einen Kick hat direkt zum Versuch geführt, ne?
Ja, also schwierig. Also ich habe jetzt schon viel gesehen. Genau, Leeds 33, nur nebenbei gesagt. Ich habe viel gesehen von ihm. Der hat jetzt viel gespielt. Aber er macht nicht so den Impact wie Jordy Barrett zum Beispiel. Barrett war gleich da und du hast gesehen, ja, Weltklasse.
Ein
Und
Level drunter, sagst du.
Riesenimpact.
Zumindest das, was wir sehen.
Ja, also wenn du ihn jetzt sehen würdest, würdest du nicht sagen, das ist, keine Ahnung, 87 capped All Black Spieler. Irgendwie ist er schon etwas länger nicht auf den Form gewesen und sehr solide, aber also ich sag's mal einfach, Jordy Barrett war einfach, holy shit, das ist halt different gravy und hier ist es halt, solide Spieler, macht gute Sachen, aber ja, so würde ich es halt beschreiben.
Also die
Du, wie findest du es?
Weltstar-Aura. Ja, na, man sieht ja manchmal im Spiel nicht die Dinge, die passieren, wo der Ball nicht ist. Das heißt, ein Positionsspiel oder sonst irgendwas oder andere Sachen, das kann man dann schwer beurteilen. Aber Jordy Barrett, weil er halt wirklich das Schweizer Taschenmesser ist und wirklich alle Funktionen irgendwie gut kann. Was Rico Jani nicht gut kann, ist Wing spielen und zum Beispiel Bälle fangen. Deswegen, er war ja früher auf dem Wing. Und ein Grund, warum er in die Center halt gekommen ist, ist unter anderem, weil er unter dem hohen Ball nicht besonders gut war. Also das sind dann schon, na, das ist, wie du sagst, wenn wir hier FIFA-Rankings hätten oder auf der PlayStation, dann hätte Jordy Barrett wahrscheinlich irgendwie überall so 93 bis 98er Rating und Jani hätte wahrscheinlich 91er bis 88er Rating für viele Sachen. Ja, gut, also Lenzner gewonnen. Was hast du noch als nächstes gesehen?
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich? Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Weitere Spiele habe ich sonst gesehen, teilweise dann, also nicht das ganze Spiel, also Monster Toulon hatte ich auch gesehen.
Lecker, das
Auch
habe ich gesehen. Ja.
ein ganz gutes Spiel, muss man sagen. Wahrscheinlich ist Monster am Ende so ein bisschen enttäuscht, dass sie das doch nicht auswärts gewinnen. Toulon teilweise so ein bisschen Disziplin irgendwie problematisch. Aber so grundsätzlich ein sehr gutes Spiel. Der Anfang war so ein bisschen irgendwie nix-sagend, hatte ich das Gefühl. Beide Mannschaften mit sehr vielen Fehlern. Irgendwie hier ein Kick, da direkt ins Aus, da nochmal gefangen, oh, Ball nicht richtig gefangen und so weiter und fort. Aber irgendwie doch mit ein bisschen Spannung am Ende. Fand ich ganz gut. Und bin halt mal gespannt. Toulon letztes Jahr war relativ stark. Ich glaube, dieses Jahr nicht, also ich glaube, dieses Jahr sind die nicht auf demselben Level. Aber vielleicht doch mal, wenn es halt so um die Wurst geht in Knockout, doch Monster und Toulon, zwei gute Mannschaften. Vielleicht einfach so ein bisschen extra Wissen zu Monster. Clayton McMillan war ja bei den Chiefs quasi in Neuseeland, ist jetzt
Ja.
seit dem Sommer und kurz vor dem Sommer quasi nach Irland gekommen. Und der hatte sehr, sehr viele Spieler durchgetauscht, verschiedene Kombinationen probiert und so weiter und so fort. Und jetzt hat er so ein bisschen gesagt, dass er so langsam nicht mehr so viel ausprobiert, sondern nach und nach so ein bisschen, glaube ich mal, eine Vorstellung hat, wer so seine stärkste 15 oder 23 oder 30 Leute sind und so weiter und so fort. Und es ist ganz spannend. Alle Leute hatten so die Karten ein bisschen neu gemischt. Und manche Leute kriegen mehr Spielzeit, als wir vielleicht vorher gedacht hätten. Was wir quasi dort beim Monster sehen und von Connacht, also natürlich höre ich ganz viel irische Podcasts, ist, dass wir dort sehen, dass beide Trainer, also bei Monster McMillan oder bei Connacht, Stuart Lancaster, ich glaube, beide Trainer checken, ich habe nicht so ganz den Kader, wie ich das haben will. Und ich glaube, beide Mannschaften werden halt so einen richtig starken Rebuild brauchen. Zum einen Monster, um dein Zitat zu machen, manche Leute über den Zenit. Aber zum anderen bei Connacht einfach nicht die Tiefe im Kader, die man braucht. Und ich glaube, das ist bei Monster genauso. Ich glaube, die haben sehr viele Leute, die auf dem Level sind, aber nicht, wo Clayton McMillan die braucht. Und ich glaube, im Sommer werden halt da so ein Revolving Door sehen, dass einige Leute vielleicht mal auf den Weg die Sachen, die Taschen packen müssen und vielleicht auch woanders landen. Also ich glaube, das war so ein bisschen, was wir auch durch den Monster gegen Toulon Spiel sehen könnten, ist, es hat einfach so am Ende gefehlt, insbesondere von der Bank, der eine oder andere, der noch so ein bisschen das Spiel für sich entscheiden könnte. Und das Thema Disziplin ist halt einfach bei Monster gerade so ein Thema. Nankivell, ein sehr starker Spieler aus Neuseeland, hat einfach Gehirn kurz ausgeschaltet und diesen Strafschritt weggegeben. Und das ist halt irgendwas, wo der Trainer wirklich die Haare ausziehen würde.
Ja, man sieht es ganz deutlich in der Points Flowchart, ne? Also Munster liegt vorne mit 5, 6 Punkten oder so. Und dann nach der Halbzeit ab der, weiß nicht, 45., 50. Minute bricht man ein. Toulon sogar 12 Punkte vorne. Munster kommt zurück, liegt sogar 1, 2 Punkte vorne, aber es reicht halt nicht am Ende. Genauso wie du da sagst, eigentlich hätte also die Reaktion in der ersten Halbzeit nach dem desaströsen Ulster-Spiel und auch der knappen Niederlage gegen Leinster, die Reaktion kam, aber wie du sagst, es reicht nicht um in Toulon, nicht mehr das Toulon von vor, vielleicht letztes Jahr nicht mehr das Toulon von vor 10, sonst was Jahren, aber die haben immer noch recht gute Spieler, also alle fast, oder viele, sehr viele gute Spieler mit Zach Mercer, Ludlam, ja, Ludlam, Ludlow, na, du weißt, wen ich meine, ne?
Ja.
Genau, also die
Ja.
könnten, ja, man weiß nicht, wie weit sie kommen. Aber ja, bei Munster, wie du sagst, Revolving Doors, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht nach, ja, nach den vielen, weiß nicht, war er doch jetzt immer öfters inkonsistent, oder? Man hat mal Leinster geschlagen, aber halt mal, und dann war es dann irgendwie wieder schlechter.
Es fehlt halt zum Beispiel beim Monster einfach diesen letzten paar Prozent, ne? Du hast halt jemanden wie Byrne zum Beispiel oder da auch O'Mahony und solches. Aber den Schritt zum nächsten oder zum Ersatzspieler ist irgendwie so der Drop-off ist halt relativ groß. Und es ist, glaube ich, okay, so in den Ligen spielen und gegen anderen Wettbewerb oder anderen Mannschaften, aber hier beim wirklich Top-Top-Spielen fehlt einfach so ein bisschen am Ende so dieses Push von der Bank, was kommen sollte. Das hat so ein bisschen gefehlt und ja, Toulon, ich weiß halt nicht, wie weit die gehen werden, aber die werden halt einen starken, also die können einfach, wenn die mit den Top 15 rauslaufen, können die halt wirklich jeden schlagen. Aber ob die den ganzen Weg zum Finale schaffen, weiß ich nicht. Let's see. Andere Spiele hatte ich auf jeden Fall, das habe ich schon mal mit erwähnt, aber da glaube ich, müssen wir uns nicht so doll austauschen. Leicester Tigers gegen Bayern. Oh, sorry, wolltest du noch was sagen?
Nee, Bordeaux gegen Northampton. Ich dachte, es wird der Knaller. Also Bordeaux gegen
Na.
Northampton und auch Saracens Toulouse. Und
Nee, ja.
hat mich richtig gefreut. Und ich meine, für die ersten 5 Minuten saß in dem Bordeaux-Northampton-Spiel. Ah, nee, eigentlich nicht die ersten 5 Minuten. Ich glaube, das erste Scrum schon unter den Goldstangen. Daraus ist ja schon der Versuch für Bordeaux resultiert. Das war also. Was für ein katastrophales Spiel. Ich meine, okay, George Fairbank war nicht da, Finn Smith war nicht da, aber ob die beiden nun einen Unterschied gemacht hätten, glaube ich nicht. Bordeaux hat 23 von 26 Heimspielen jetzt, glaube ich, gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, oder 24 von 27. Ja, in allen Belangen besser. Und Northampton hat teilweise, ich dachte auch, dass du das vorhin ansprichst, also Defense optional,
Ach
die
so,
Lo und auch
ja.
nicht nur in dem Spiel, das Stormers-Spiel und auch in einigen anderen Spielen. Go for, also in der Verteidigung ist es nicht nur die Tackles an, also viele Tackles haben gar nicht gesessen. Es war noch nicht mal, dass da dann, also es war mal wer da, aber irgendwie den Ball verloren. Cameron Wokey hat, glaube ich, schon nach sonst wie vielen Minuten Hattrick erzielt in der ersten Halbzeit, weil halt die
Na.
Leute irgendwie den Ball vertändelt haben oder so.
Ja,
Also
ja.
Turnover, ich glaube, der Kommentator hat gesagt, Turnover-Rate wie beim Basketball. Und das Gefühl hatte ich halt teilweise auch. Aber Northampton hat sich erst in den letzten 20, 15 Minuten gefangen. Und so kann man nicht nach Bordeaux fahren. Also als Erstplatzierter gerade in der Prem Rugby, da kaltschnäuzig, also Firepower hat gefehlt. Ich glaube, 4 Lineouts verloren, 4 Scrum-Penalties. Der Pucker hat dann auch zu Recht, glaube ich, die gelbe Karte gesehen. Also ich war schon mega enttäuscht, weil ich echt mir mehr erwartet hatte. Ja. Weiß nicht, mal sehen, ob Bordeaux so die das den Feuerwehrserfolg wiederholen kann und so weiterpowert.
Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm, dass Woki irgendwie bei Bordeaux war. Ich weiß halt nicht, also war ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr so ein Update holen, also er war ja bei Racing.
Ja.
Der war früher irgendwie so mehr so Potenzial war so irgendwie so auch so ein Spieler, der so viele Positionen abgedeckt hat. Jetzt ist er 27, wenn ich das richtig sehe, und hat noch nicht das erreicht, was vieles vielleicht von ihm erwartet hatten. Aber ich glaube, in Bordeaux ist auf jeden Fall mit dem Stil, wie sie jetzt spielen wollen, vielleicht ganz gut. Wie gesagt, heißt es nicht so ganz auf dem Schirm, weiß nicht warum. Aber egal, aber bei Bordeaux, was ich halt auch jedenfalls sagen wollte, ist der Fullback von Bordeaux, Raisi, probably bad pronunciation, aber der ist einfach extrem schnell. Also da war halt so ein paar Mal, wo er durchgebrochen ist und ich dachte so, Jesus, laufen die anderen in Sand oder so, weil er einfach so an denen vorbeigezogen ist. Fand ich ziemlich stark. Genau, und wusste halt irgendwie nicht so viel über ihn. Geboren in Neuseeland auf jeden Fall, Vater aus Fiji. Genau, also ja, yeah, let's see, wo er am Ende vielleicht, ob er doch vielleicht mehr Spiele da bestreiten wird. Aber auf jeden Fall sehr spannende Spieler. Und ja, über Bordeaux haben wir nicht so viel gelernt. Also, keine Ahnung, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie in dem Spiel, das Northampton nicht so auf dem Level waren. Am Ende sieht es enger aus, als es tatsächlich war, weil Northampton so ein paar Versuche ganz am Ende belegen könnte. Aber als ich geguckt hatte, ich glaube, ich am Anfang der zweiten Halbzeit irgendwie so mäßig wohin oder ausgeschaltet oder so, war es halt gegessen, das Thema. Aber ja, ich weiß halt nicht so ganz, warum da die Luft so doll raus war. Hast du sonst eine Erklärung?
Weiß nicht, naja, wenn du in der vierten, fünften Minute schon dein Scrum da struggelt und da schon der erste Versuch erzielt wird. Ich weiß nicht, also Northampton erschien mir immer als eine Mannschaft, die dann auch selber viele Versuche erzielen kann. Und das hat halt auch nicht gut geklappt. Also Kick Chase war komplett daneben. Es kann aber, also es ist Bordeaux Stürmerstärke, einzelne individuelle Spieler stark gewesen. Weiß nicht, einfach so einen schlechten Tag gehabt. Was aber, ja, einige Spieler nicht da gewesen, also einige Spieler nicht auf dem Platz gewesen, die da sind, bis auf Pollock, der wirklich gut gespielt hat. Ich glaube, ein Drittel oder die Hälfte der Northampton-Spieler hatte wirklich einen Rabenschwall. Also 4 von 10 auf der Skala, wenn 10 sehr gut ist. Dann wird es gelegen haben, also. Halt doch nicht ein gutes Team, ne? Aber nicht ein, wenn man mit den Big Boys in Europa spielen will, fehlt da vielleicht doch noch einiges. Da kommen wir wieder zu der Tiefe, ne? Und Spielerquantität und Qualität, die einfach so, nur so wenig haben in Europa, um so viele Spiele konsistent spielen zu können. Was immer Toulouse die letzten Jahre war, wo es auch gute Überleitung ist. Denn wer hat nicht performt in meinem Fantasy-Team?
Die ganze Mannschaft von Toulouse.
Ja, und Dupont, keine Magic. Also ich habe das Spiel Saracens, oh Gott, dieses Stadion ist so schrecklich, diese Laufbahn, am Arsch der Welt, das wirklich, also wie man da ein Stadion hinbauen kann, es ist wirklich grausam. Da will kein Mensch hin, glaubt mir. Also der Verein ist an Saracens an sich schon unsympathisch, aber das macht ihn doch 10-mal unsympathischer, die Location von diesem Stadion und dieses Stadion an sich. Gut, zu viel
Ich meine,
Negativität.
was für einen Impact hatte das Wetter überhaupt? Also es war extrem, also gefühlt gab es Wind von jeder Richtung irgendwie. Die haben so manchmal einen Ball gekickt und es irgendwie gefühlt nach hinten gegangen. Was man vielleicht irgendwie so aus dem Spiel rausnehmen kann. Also ich glaube, Saracens hat relativ viel versucht, früh irgendwie, also die Punkte zu erzielen und dann irgendwie auf diesen Leads, also oder auf diese Führung zu sitzen, quasi die ganze Zeit. So sah es zumindest halt aus. Es war, also der Verkaufspunkt für dieses Spiel war so Willis gegen Willis. Genau, mit 7 und 8 sozusagen, die Brüdern. Oft sind die wirklich ineinander geclasht, das war ganz witzig. Ich fand da quasi der Ex-Spieler von Saracens, Segun, den ich halt gar nicht kannte, der ist auf jeden Fall ein Finisher. Also ich weiß nicht nur, also kenne ihn nicht genug, um zu sehen, wie so quasi sein gesamtes Spiel ist. Aber so wirklich, wenn es umgeht um so ein bisschen Chris Ashton, Christian Wade, so wirklich so Finishers, da sah er sehr, sehr gut aus. Die haben auch so Kalliuri, der Dude, den vor, was weiß ich, ein paar Wochen auf jeden Fall so ein Hattrick oder so gleich gezielt hatte. Der eine Ex-Spieler. Für Saracens, die haben so eine relativ gute Taktik bei ihnen. Er ist halt so ein Riesen-Dude, riesengroß. Und bei den Ankicks haben die es mal geschafft, und also oft es probiert, aber mal geschafft, vom Ankick ihn quasi in Szene zu setzen, dass der Ball so hängt und er chased. Und indem er so groß ist und echt so eine geile Sprungkraft hat, war er gleich so in der Luft und entweder stört er extrem gut oder hat sogar einmal den Ball selber quasi dann zurückerobert. Und dann waren die gleich im Angriff wieder und gleich Pressure. Ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen weiterschauen Richtung Six Nations, das könnte irgendwas sein, was Steve Borthwick auf jeden Fall heiß machen würde. Als Option auf jeden Fall mal weiter im Kader. Auch kein bahnbrechende News hier. Aber das fand ich ganz gut. Irgendwie war ich mir unsicher, warum Farrell irgendwie nur auf der Bank war. Aber dieses Dude Hartley, der Surf startete, auf jeden Fall sehr aggressiv, ziemlich gut. Und Lozowski, bis er quasi dann ausgewechselt wurde, sehr stark, hat ein sehr starkes Spiel gespielt. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Wetter war hat einfach der das größte hat das größte Impact auf das Spiel überhaupt.
Ja, man muss dazu sagen, wer noch nicht bei Saracens war, also ich war da schon mal. Das Stadion ist also es ist so gefühlt wie ein Acker, auf dem eigentlich nur zwei Tribünen, eine Haupttribüne und eine Gegengerade steht. Und dahinter haben sie irgendwie ein paar Stufen aufgezogen. Und alle Ecken, also die Ecken sind nicht zu. Und weil es auf dem Acker steht, zieht es halt wirklich durch wie Hechtsuppe. Ich war da ja selbst im Februar vor einem Jahr, mehr oder weniger. Es war schon ein absoluter Schmerz, da hochzufahren und auch wieder wegzukommen mit öffentlichem Nahverkehr. Ich habe halt keinen Land Rover besessen wie 98% der anderen Fans.
Exakt.
Naja, gut, aber gewonnen ist gewonnen. Was willst du machen? Toulouse jetzt
Was?
verrückterweise, also es war schon die zweite Niederlage, ne, in Dry Spielen, überraschend, würde ich sagen. Aber das wollten wir doch alle. Das wollten wir eigentlich alle, dass halt nicht wieder Toulouse über alle drüber fährt und das vielleicht ein bisschen spannender wird.
Ja, ich glaube, wenn, also gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Irgendwie, glaube ich, hat auch, ich meine, das ist so ein bisschen zurück zum Kritik von dem ganzen Konzept. Die werden halt so durchkommen, dann werden die im Knockouts und dann wird es halt ein anderes Game sein. Dann haben wir, keine Ahnung, April reden wir schon deutlich anders über die Sachen. Aber let's see. Hast du sonst noch Spiele gesehen? Also ich glaube, das war das alles, was ich gesehen hatte und hier und da ein paar Highlights dazu sonst.
Wir müssen noch über zumindest Connacht Montpellier ansprechen.
Oh,
Wer darf?
Jesus. Als ich geguckt hatte, war so, oh, krass geil, auswärts. Gewinnen die? Also ich habe irgendwie nur kurz nebenbei so gesehen und dann 24 irgendwas, 24, 14 oder so nach der Halbzeit und dachte so geil. Und die haben sogar noch weitergeführt, glaube ich sogar. Und haben in den letzten 15 Minuten irgendwie drei Versuche kassiert. Stuart Lancaster, also ich glaube, er hat sogar noch eine größere Aufgabe, als er damals gedacht hätte. Also zum einen das, was wir gesagt haben, mit auf jeden Fall großes Rebuild. Also einige Leute, ich habe es schon heute sogar hot off the press gehört, so ein paar Leute werden von Connacht so abgeworben. Einige Leute, die vielleicht so ein bisschen unglücklich sind. Und ich weiß nicht, ob die toll das Mega setzen. Also, falls ihr es nicht gesehen hattet, zum Beispiel Kieran Frawley von Leinster wird nächstes Jahr dahin wechseln, weil er auf jeden Fall, also er sieht sein Potenzial selber immer auf 10 und hat bei Leinster irgendwie nie auf 10 gespielt gefühlt. Die haben gerade Ioane da, der One-Cap-New-Zealander. Ich glaube, der wird auf jeden Fall weg, vielleicht zu Ulster, habe ich gehört. Ulster hätte die Gelegenheit, Joey Carberry zu holen aus Bordeaux. Carberry hatte dann aber selber last minute doch mal mit Leo Cohen telefoniert und Cohen hat gesagt, hey, come back to Leinster.
Und er ist ja auch Leinster
Carberry,
Boy eigentlich, oder?
genau,
Gewesen.
Clontarf, genau. Und genau, aber Connacht implodiert wieder und das ist so ein bisschen, falls ihr es nicht kennt, aber das weißt du schon, so ein bisschen deren Thema, die letzten führen hat, dann kapitulieren irgendwie und dann ist halt so wie, als ob die Leute sagen, war gar kein Bock mehr, so teilweise. Scary.
Aber wer ist in der 67. Minute eingewechselt worden? Nummer 21. Ich denke mal, der zweite Deutsche, der im Challenge Cup spielt, nach Oskar Rixen, der erste deutsche Hintermannschaftsspieler, Albert Lindner, ja, mit 19 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass Chris Hilsenbeck Challenge Cup oder Champions Cup gespielt hat, oder? Der war in Narbonne,
Let's see, wir
Carcassonne
werden
und
gleich
so.
korrigiert.
Oh,
Ja.
ja, ich weiß,
Aber
also wie
du.
gesagt, Albert Lindner, ja,
Friend of the
reingekommen.
pod, one of the many Marcuses, hat uns das zugeflüstert. Und du hattest dann auch so ein paar Videos von ihm entdeckt. Werden wir auf jeden Fall kontaktieren. Big G ist schon dran, Big G ist schon hinterher. Das hast du gesagt, 19, genau. Bin mal gespannt, wie es halt für ihn weitergeht. Kommt
Hoffentlich nur nach
ursprünglich aus
oben.
Frankfurt.
Ja, soweit ich weiß. Gut, das war Challenge. Ja, sonst die anderen Sachen, weiß ich nicht, alles habe ich jetzt nicht noch weiter gesehen. Wie
Vielleicht
gesagt,
einfach
ein
mal
paar
kurz, um
bizarre
den,
Ergebnisse.
ja, genau, um den Wrap-up zu machen. Also ich glaube, es sind noch so ein paar Spiele offen, ne? Also das wisst ihr schon. Wenn wir auf die Tabellen halt so ein bisschen schauen. Einige Mannschaften werden halt so ein bisschen ja, aufgeben oder haben schon ein bisschen aufgegeben. Also ich glaube, Clermont werden wir halt nicht so viel mehr von sehen. Bayonne hat auch. Und ob Bulls quasi und Scarlets irgendwas noch von sich geben, weiß ich auch nicht so. Also ich glaube, dass ein, zwei Mannschaften werden sich doch mal auf der Ligaspiel konzentrieren und solches. Einige Mannschaften sind schon durch, zum Beispiel Leinster unter anderem. Ja, wir werden halt mal sehen. Am Ende wird es halt spannend, wenn es halt Knockout-Rugby sein wird. Aber ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wollten wir noch eine kurze Pause reinlegen?
Nee, nee, jetzt ziehen wir
Gleich weiter.
durch. Jetzt
Zählen wir
ziehen wir
durch.
durch.
Genau, dann haben wir einfach das Thema. Wir haben ja in der Abwesenheit, beziehungsweise wo du auf Machu Picchu und den geilen Aussicht da hattest. Ich hab's, also für euch zu Hause, Big G hat mir 7000 Bilder geschickt von da oben Trails, wo man hat
Sungate.
so einen Blick quasi. Was würdest du sagen? Wie weit könntest du sehen? So 4, 5 Meter oder so? Auf welche Höhe warst du? 3000, 4000 Höhenmeter? Du konntest ungefähr deinen Hahn vorm Gesicht sehen, weil es so viel Nebel gab. Nein, Spaß. Aber während du quasi unterwegs warst, gab es die Auslösung für nächstes Jahr, also 27. Herbst, Rugby World Cup in Australien. Und ich glaube, ist jetzt nicht News für euch zu Hause, das kennt ihr schon alles, aber vielleicht noch nicht unsere Gedanken dazu. Big G, ich glaube, das größte News von dem Gesamten ist quasi Neuseeland und Australien gleich in einen Pool, beziehungsweise abhängig, wie die Paarungen dann sind, dann vielleicht irgendwie als Eröffnungsspiel oder sowas.
Ja, was in Perth stattfinden wird und was ganz, ich glaube in Perth und weil Perth ansonsten keine großen Spiele bekommen hat. Und das kann natürlich dieses eine Spiel sein, was Australien in sich hat, innerhalb einer Saison oder innerhalb eines Jahres, wo sie mal richtig gut performen und dann auf einmal der Draw ganz anders aussieht, weil viele rechnen damit, dass Neuseeland wahrscheinlich die Gruppe gewinnt, was dann aber wiederum heißen würde, dass sie, glaube ich, auf Südafrika recht früh treffen. Also als ich die Auslosung gesehen habe oder davon dann später gesehen habe, dachte ich mir so, Alter, wieso haben die denn Südafrika und Neuseeland, die beiden, die halt irgendwie in der letzten WM im Finale gespielt haben, auf dieselbe Seite von der Auslosung gepackt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da muss es doch Leute geben, die richtig viel Geld bekommen, die sich nur über sowas Gedanken machen. Also das ist schon mal das Erste, ein bisschen bizarr. Ja, und vier Teams mehr. Es gibt sechs Pools. Es werden diese Spiele, die wir in den Pools hatten, wo solche Länder wie Uruguay oder Portugal richtig auf den Arsch bekommen haben, zweimal auf den Arsch bekommen haben, die werden teilweise ein bisschen verlagert in dieses Achtelfinale halt, weil halt die vier besten Drittplatzierten weiterkommen. Das heißt, es ist irgendwie gut, dass du in der Vorrunde weniger von diesen tendenziell ein Schrottspiel weniger hast. Stell dir vor, im Pool A, Neuseeland, Australien, Chile, Hongkong und da wäre jetzt noch Schottland drin. Das kann ja auch Todesgruppe oder sonst was sein. Schottland würde auch gegen Hongkong und China mit, keine Ahnung, plus 60 gewinnen, plus 50 gewinnen, das will halt keiner sehen. Das heißt, man trennt halt die ganz schlechten Teams schon eine Runde eher ab. Dafür werden wir dann halt in diesem Achtelfinale wahrscheinlich ein, zwei sehr weit auseinanderliegende Spiele sehen. Und wenn wir an die letzte WM denken, wo es gleich mit dem Viertelfinale angefangen hat, alle vier Viertelfinalspiele waren gut. England und Fiji war wahrscheinlich das Schwächste, aber selbst, das war da England, Fiji, aber selbst das war noch gut, weil es spannend war. Das war zwar von der Rugby-Qualität nicht gut, aber trotzdem war das noch spannend. Ja, und das mit diesem Neuseeland-Südafrika auf der einen Seite stört mich. An sich zum Qualifier-Prozess nochmal, irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dass World Rugby, also es wurde überhaupt nicht zelebriert, dass da die Mannschaften sich qualifiziert haben. Ich habe das Gefühl, im Fußball ist das ein Riesending. Ich weiß auch nicht, ob was World Rugby da machen kann, aber ich hatte halt das Gefühl, naja, das läuft so nebenbei, nebenher. Und man sieht halt teilweise wieder leere Stadien. Ich glaube, Chile hatte richtig viele Zuschauer, aber teilweise woanders ist halt kein Schwein zu diesen Spielen gekommen. Was dann aber auch nicht unbedingt an World Rugby liegt, sondern wahrscheinlich an der lokalen Rugby Union Federation vor Ort. Also, naja, und Hongkong, China und Simbabwe, die werden sich wahrscheinlich darum streiten, wer am schwächsten sein wird. Zwar Samoa natürlich jetzt hier ganz knapp überhaupt reingekommen. Ich meine, unentschieden gegen Belgien,
Belgien, ja.
12 Punkte, hatte Samoa, Belgien 11 Punkte, man ein Strafkick, ein Drop Goal. In Belgien wäre hier in dieser Gruppe mit Frankreich, Japan, USA. Und Belgien hätte die
Naja.
Chance, USA zu schlagen, sage ich. An guten
Naja.
Tag, glaube ich.
Ja.
Also jetzt in dem Zustand, wo USA jetzt sind. Ja,
Das
das sind so.
Doofe, ja, das Doofe ist beim Gesamten, also es ist so ein bisschen wie das, die Würfel so sind. Du hast ein bisschen so angesprochen, also ich will halt nicht. Wenn wir so ein bisschen auf die Pools gucken, also so wie jetzt, Stand jetzt, und wir müssten auf irgendwas wetten. Also wenn wir auf Pool F schauen, wir haben England sehr stark, Wales extrem schwach, Tonga relativ schwach, Zimbabwe schwach. Also England kriegt im Pool irgendwie gar keine Konkurrenz. Außer wir haben natürlich diesen England-Wales, aber Stand jetzt wie Wales, also wenn wir wirklich wetten müssen, würde man sagen, sorry, sehr eindeutig. Und es wäre cool gewesen, wenn zumindest die dritte Mannschaft hier in dem Pool gewesen wäre, wäre irgendwie eine Mannschaft, der vielleicht noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz machen könnte und das Das sehe ich einfach nicht so. Also hier zum Beispiel dann Georgien anstatt Tonga, dann wäre es vielleicht spannend gewesen. Dann wäre Wales doch mächtig unter Druck, denke ich halt.
Ich glaube, du
Die.
unterschätzt Tonga. Ich glaube, ich wette mal,
Ja.
das sage ich jetzt und hier am
Okay.
12. Januar 2026, ich setze mein Geld in dem Spiel auf Tonga, mein Freund.
Okay.
You heard
Sehr
it here
gut.
first.
Love it.
Aber ich verstehe
Das
deinen
Ding
Punkt.
ist. Das Ding ist letzten Endes, was hat neu dazugekommen ist mit mehr Pools und mehr Mannschaften, kommt halt dieses Konzept mit der bestplatzierten Dritten so durch, was auch nicht gleich immer so überschaubar ist, was am
Ja.
Ende meines Erachtens so oder so gar keine Auswirkung haben wird, weil wir haben ja die best zwei Mannschaften. Also wenn wir jetzt so ein bisschen durchgehen würden, Neuseeland, Australien, Südafrika, Italien, Argentinien, Fiji, Irland, Schottland, Frankreich, Japan, Wales, England zum Beispiel, wenn wir da durchgehen und dann nimmst du halt noch ein, zwei Mannschaften quasi dazu als Drittplatzierten. Ich glaube nicht, dass es so einen riesen mächtigen Unterschied macht. Und ich glaube, es ist halt wieder so ein bisschen das Thema, dass es halt. Du hast es ja gleich vorweggenommen gesagt. Es gibt so eine Seite von der Draw, wo man sein will, und eine, wo man nicht sein will. Und letztes Mal war es halt, so wie England durchgekommen ist, relativ schwach England, aber auf der einfacheren Seite sozusagen. Deshalb kam den auch, sorry, Jan und Freunde von England, so weit. Und dann auf der anderen Seite hast du richtig krasse Clashes relativ früh gehabt und dann steigen halt quasi Top-Mannschaften halt aus. Also die Viertelfinale-Spiele waren letztes Mal eigentlich die Halbfinalen. Und hier, du hast ja ein bisschen erwähnt und manche Leute haben schon ein bisschen philosophiert, kann man, wenn man vielleicht doch mal ein Spiel gewinnt oder doch mal ein Spiel doch verliert, auf eine
Aber mit
bessere
vielen
Draw
Versuchen.
gehen?
Ja.
Ja, oder kann man sagen, als das war irgendjemand hat gesagt, kann man als Neuseeland sagen, wir verlieren das Spiel gegen Neuseeland, weil dann meiden wir halt irgendwie eine andere Mannschaft oder kommen wir auf alle dieses Durchrechnen und was wäre, wenn, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass wir so mächtige Überraschungen bekommen. Die starken Mannschaften werden halt durchkommen und ein bisschen wie beim Champions Cup und das ist. Um das Thema nochmal anzugreifen. Wir verwässern und vertändeln doch mal ein bisschen diese Aufmerksamkeit. Ich finde es super für Mannschaften wie zum Beispiel Chile und so, die weiterhin dabei sind, wieder dabei sind, neue Mannschaften dabei, das finde ich gut. Aber wir waren ja im Stadion und haben Neuseeland gegen Italien gesehen und das war nicht schön anzusehen und das sind so. Wie man sagen würde, Tier-One-Teams. Wie soll es halt sein? Neuseeland gegen Chile, Neuseeland gegen Hongkong. Weiß ich nicht, das würde nicht eine große Werbung für Rugby sein.
Ja, meine Gegenrede, nein, ich glaube, es werden. Die Spiele wirst du nie vermeiden können. Du hast aber, wie ich schon gesagt habe, du nimmst eins dieser richtig schlechten Spiele, nimmst weg aus der Gruppe und du bringst mehr Jeopardy rein und mehr Emotionen, weil diese Drittplatzierten, die Spiele bedeuten für die noch mehr als vorher, als vielleicht für ein Rumänien, die in einer Gruppe mit Schottland, Irland und Südafrika waren, wo die halt wussten, naja, wir können hier gar nichts machen. Aber jetzt ist es ein Spiel weniger. Du hast tendenziell eine größere Chance weiterzukommen, weil du halt durch die Versuche, die du erzielst und durch die Punktedifferenz dann immer noch einer der vier, und das ist auch noch eine reelle Chance, noch eine der vier besten Drittplatzierten werden kannst. Und deswegen werden diese Mannschaften noch bis zum Ende dann noch weiter dabei bleiben. Und deswegen glaube ich, dass im großen Kontext, im großen Ganzen, hast du natürlich recht. Die großen Top 4 werden das unter sich ausmachen. Aber trotzdem glaube ich, dass halt dann solche Spiele Georgien, Italien, Rumänien, Italien, Kanada, Spanien, Uruguay, Portugal, Uruguay,
Ja.
Schottland und Uruguay, Irland. Oh, die Urus werden sich richtig reinhängen müssen, weil die halt wissen, ah, okay, jeder Versuch gegen Schottland, was da wahrscheinlich das schwächere Team ist, also das oder das zweitstärkste. Also die Urus können, wissen vielleicht, okay, das Spiel gegen Irland schenken wir ab. Vielleicht versuchen wir nicht sonst wie viele Versuche zu kassieren. Aber gegen Schottland können wir vielleicht ein paar Versuche noch mehr rausholen. Deswegen hängen sich die Urus in den Spielen da noch mehr rein. Und es kommt natürlich auch auf die genaue Auslosung drauf an. Aber ja, ich glaube schon.
Okay.
Und ich glaube auch Tonga Wales ist für mich, wie gesagt, Zimbabwe, ja, Hongkong, China, absolute Arschkarte. Das gar keine Frage. Ohne das jetzt, also ja, weiß nicht. Vielleicht liege ich, hoffentlich liege ich falsch.
Okay. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ist einfach, wenn wir so draufschauen und die Tiefe der gesamten Teams, also USA zum Beispiel, ist, wie du gesagt, ist dabei, aber sehr schwach. Also extrem schwach. Samoa gerade so dabei, also wirklich.
Aber die hatten also wenig Spieler zur Verfügung in der Quali, also die werden schon stärker sein. Ich glaube aber, dass
ohne Frage, das ist trotzdem irgendwie, ist der Gap zwischen Top und Bottom closing oder ist noch breiter? Und ich glaube, mit dem Wert noch Schwache reinnehmen und ein paar von den Top-Teams noch wirklich abdriften. Also Wales als Top-Team driftet relativ deutlich hart ab. USA war viel, viel weiter dran vor einigen Jahren, als wie die jetzt sind. Die sehen eher so auf dem Weg nach unten und da soll die Weltmeisterschaft auch dahin verlagert werden in 4 Jahren danach. Also es ist tendenziell irgendwie so ein Abstieg bei den Mannschaften und die Mannschaften, die Nachkommen closen den Gap nicht so deutlich. Also ich glaube so, also keine Ahnung, Georgien und Portugal sind stärker geworden, aber ersetzen nicht Wales zum Beispiel trotzdem. Also das ist der Gap zu denen ist trotzdem zu weit. Also ich weiß halt nicht, also Kanada, das sind halt, ja, du hast ja gesagt, also Belgien, also um ein Haar, wer Belgien hat hier dabei und du hast ja irgendwie gesagt, auf den, das ist, wo Deutschland sich messen sollte. Also stell dir mal vor, die deutsche Nationalmannschaft wäre jetzt bei der Weltmeisterschaft, wir würden uns eher so, also Sorgen ist falsch, aber wir würden uns deutliche Gedanken machen von, wo sind wir jetzt und wo sollte es sein in 1,5 Jahren und ich weiß halt nicht, Portugal ist auch so eine Mannschaft, wo ich denke, Golden Generation und solches, sehr viele Themen. Ich glaube, wenn wir vor einigen Jahren Neuseeland gegen Italien gesehen haben, und das sind zwei Mannschaften, die eigentlich nah beieinander sein sollten, und wir haben einfach mal.
Das war eine Katastrophe.
Ja, also diesen Gap finde ich noch krasser und vielleicht der Gap zwischen. Zum Beispiel, du hast ja ein bisschen erwähnt, Italien, Georgien, Rumänien. Vielleicht nähert sich das, aber der andere Gap ist halt so enorm. Und dann am Ende hast du quasi 6 Mannschaften, die um 4 Plätze sich ausspielen. Also am Ende ist es halt ganz viele Mannschaften, die mitmachen, aber am Ende geht es um 6 Mannschaften, die sich kämpfen für 4 oder die letzten 2 Spiele. Oder
okay, Donald, aber das Problem wird jetzt Vorpass nicht lösen können. Also ich bin trotzdem der ganzen Sache positiv gegenüber eingestimmt, weil ich weiß nicht, was ich von dem Rugby-Event in den USA nach wie vor halten, also von der WM in den USA halten soll. Auch was Ticketpreise angeht, was halt so rumhängen in den Städten angeht. Ich meine, es war das Beste der Welt in Frankreich. Du fährst von Paris nach Bordeaux, von Bordeaux nach Toulouse, von Toulouse nach Marseille mit dem Zug und steigst halt am Bahnhof aus. Und es sind halt, da sind Australier, da sind Neuseeländer und alle, die schon mal, die schon mal in den USA waren, es ist halt anders. Obwohl 1994, zurück zum Fußball, ist, glaube ich, immer noch das meistbesuchteste. Die meistbesuchteste Fußball-WM, die es gab. Und das war 1994. Das heißt, vielleicht kommen da noch viele Leute ins Stadion, vielleicht eine Menge Amis, die den Event-Charakter lieben. Muss man mal
auf
schauen.
Jeden Fall 2035.
Ja, stimmt. Dann
gar kein Ausländer nach Amerika.
2035 Spanien-Weltmeisterschaft, das wäre.
27, geil. Abschließende Frage: Willst du da hingehen nach Australien, du als Halb-Australier?
Ja, es wurde hier zu Hause schon diskutiert und es gibt den Kalendereintrag 1. Oktober, Beginn Rugby WM 2027. Nice.
In diesem
Ja.
Sinne packen wir es für heute. Das ist so ein bisschen unsere Meinung, Austausch zu der WM-Auslösung. Und genau, gibt halt am Wochenende natürlich einige Spiele, Champions Cup, Challenge Cup. Guckt euch mal an, gibt einiges, vielleicht auf eine illegale Art und Weise zu gucken. Aber wir wünschen euch viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche und genau, freuen uns auf eure Fragen, Input wieder at fragen@vorpass.de. Bis bald wieder bei Vorpass.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.